Moin und willkommen zu einer neuen Folge des New Minds AI Podcasts. Und in dieser Folge habe ich Steffen Wagner zu Gast. Er ist Head of Enterprise Sales DACH bei GitHub und verantwortlich für die großen Enterprise-Kunden im DAX 40. Mit über 180 Millionen Entwicklerinnen und Entwickler ist GitHub wohl eine der wichtigsten Plattformen für Technologie weltweit. Und spannend dabei ist, Steffen kommt eigentlich aus dem Vertrieb und ist bei GitHub auch quasi selbst zum Coder geworden. Denn intern gilt, drink your own champagne, sogar das Vertriebsteam um ihn herum baut inzwischen eigene Dashboards und Tools. Und wir reden, wie KI gerade die deutsche Wirtschaft verändert, warum deutsche Unternehmen stark im Maschinenraum sind, aber viel zu leise im Schaufenster. Dazu das Namenswirrwarr bei Copilot und warum GitHub bei der Abrechnung auf Token umgestellt hat und was das für Kosten eigentlich bedeutet. Und wir reden darüber, ob richtiges Coden eigentlich verlernt wird und wo am Ende wirklich der Engpass liegt, wenn plötzlich alle programmieren und immer mehr Agenten gleichzeitig Code schreiben. Also mega spannende Folge, ich wünsche dir ganz viel Spaß und jetzt ab rein.
New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Ja, moin Steffen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf eine coole Folge mit dir. Für alle, die dich noch nicht kennen, habe ich im Intro schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber was machst du überhaupt? Wo arbeitest du?
Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite bei GitHub, bin verantwortlich für die DACH-Region als Director, vor allem für den Vertrieb, führe ein Team, was sich insbesondere um unsere Enterprise-Kunden kümmert, also im Grunde, wenn du so willst, den DAX-40-Bereich, aber auch den MDAX. Und das ist meine Aufgabe, zusammen mit unseren Engineers, mit unseren Customer-Success-Kollegen geht es darum, dass wir die Deutschland-AG nach vorne bringen, was AI und Code-Entwicklung anbelangt. Und natürlich mit ganz viel Mannschaft auf der GitHub-Seite, aber auch mit ganz viel Mannschaft auf der Microsoft-Seite.
Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Mission. Da haben wir gut was zu tun und keine Langeweile. Wie bist du denn in diese Welt reingerutscht? Jetzt hast du gesagt, Vertrieb ist jetzt etwas, was ich nicht unbedingt mit Code und GitHub irgendwie verbinde. Wie sehr Coder bist du oder wirst du sagen, boah, komplett zwei verschiedene Welten? Wie bist du so reingerutscht?
Ich bin Coder geworden, seitdem ich bei GitHub bin, was Richtung Prototypen geht, Vibe-Coding, und ich habe da ganz viel Spaß dran. Wir können das gleich nochmal vertiefen. Ich komme eigentlich aus einer völlig anderen Richtung. Ich habe Politik studiert in Heidelberg, internationale Beziehungen war mein Feld, Wirtschaftspolitik. Bin danach zu BASF gegangen, war im News and Media Relations Bereich unterwegs, habe letztlich, wenn du so willst, die Chemieform. Viele denken immer, es ist ein Steamcracker, der steht in Ludwigshafen und dann passiert da irgendwie nichts. Aber ganz spannende Themen passieren innerhalb der SAP und innerhalb der BASF. Und mein Job war damals, das eben Richtung PR und Medien zu transportieren. Und nach der BASF bin ich zu SAP gekommen, gerade was für mich schon durchgerutscht ist. Und da bin ich, denke ich, auch in der Industrie hängen geblieben. Also ich habe bei SAP begonnen, meine Vertriebskarriere war dann in unterschiedlichen Stationen innerhalb der SAP. Bin dann zu anderen Unternehmen gewechselt, war auch zwischenzeitlich mal in der Beratung unterwegs. Und das hat mich bis zu GitHub geführt. Ich würde sagen, wahrscheinlich die Neugier. Die Neugier, IT-Themen, und mir jetzt einfach gefallen damals, wie SAP sich schon aufgestellt hatte. Und das war eine große tolle Reise. Und ja, heute bei GitHub.
Jetzt bist du da. Spannend. Ich glaube, Neugier ist ein sehr, sehr wichtiger Skill, gerade auch in der ganzen technologischen Geschwindigkeit, die wir aktuell haben. Ja. Jetzt habt ihr ja mit GitHub, finde ich, es ist ein sehr interessantes Produkt. Auf der einen Seite habt ihr natürlich irgendwie ihr habt vor allen Dingen ein Community-Produkt, mehr oder weniger. Und das ist halt auch krass, was ihr für eine Durchdringung auch habt. Vergisst du das manchmal in deinem Arbeitsalltag, was für, ich weiß nicht, wie viel Millionen von Entwicklern und Entwicklerinnen ihr auf der Plattform mittlerweile habt, aber was da eigentlich auch für eine, sagen wir mal, Verantwortung und Schiff dahinter ist, weil ich finde, nach außen wirkt Git halt immer noch so wie so ein kleines, irgendwie so ein Indie-Tool, jetzt ein bisschen übertrieben, aber sehr locker und nicht so wie dein former Arbeitgeber irgendwie SAP-like.
Du verlierst das zumindest im Dach-Kontext, verlierst du das schon mal aus dem Blick. Ne? Wir haben, um ein paar Zahlen zu nennen, wir haben ungefähr 180 Millionen Entwickler weltweit auf GitHub. Das ist eine extrem große Community, wie du sagst. Wir haben ungefähr 4 Millionen Organisationen auf GitHub. Das ist ungefähr so, wenn du das mal im globalen Maßstab siehst, und natürlich nennen wir mal die US-Amerikaner als Frontrunner, 90% der Fortune 100 Unternehmen sind auf GitHub. Jetzt überträgst du das mal auf den Dachkontext, da haben wir ungefähr 4,4 Millionen Entwickler auf GitHub, Tendenz steigend. Wir gehen davon aus, dass wir 2030 um die 9, vielleicht 10 Millionen Entwickler auf GitHub haben. Du siehst es dann immer ganz spannend, wenn wir unsere regionalen User-Events haben mit unseren Kunden und dann uns meinetwegen bei unseren Kunden, mit unseren Kunden austauschen. Und da stellst du eben fest, Mensch, wir sind innerhalb der DAX 40 und ich verantworte ja den Enterprise-Bereich, wahnsinnig gut vertreten. Also wir haben aus dem Automotive-Bereich tolle Beispiele, wir haben aus der Fertigung tolle Beispiele, wir haben aus dem Financial-Service-Bereich tolle Beispiele, Retail, Consumer Goods. Und diese Bandbreite, und ich habe eingangs erwähnt, die Deutschland AG, das zu sehen und das mitzugestalten, ist das immer, was dich dann zurückbringt und dir das große ganze Bild zeigt, wie vertreten, wie groß eigentlich unser globaler Footprint ist.
Ich glaube gerade einfach durch den Zugang, dass ihr nicht irgendwie ihr seid ja per se kein Enterprise-Produkt. Jeder, der irgendwie, weiß nicht, irgendwo im Terminal mal rumgedoktert hat, irgendein CLI mal dran hat, hat halt irgendwie ganz schnell irgendwie seinen Code auf GitHub und ist halt dann deployed. Und für mich als auch Nicht-Entwickler ist es auch krass. Ohne KI hätte ich auch keine Touchpoints bei GitHub. Hast du denn schon vor, wir kommen gleich zum Thema KI, aber schon vor KI angefangen zu coden? Oder war das auch wirklich was auch durch KI einfach bei dir mehr auf dem Tisch war?
Das kam bei mir wirklich durch KI. Ich war vom Coding relativ weit entfernt, war davor am Applikationsbereich unterwegs, habe natürlich durch die SAP viel im ERP-Kontext mitgenommen und eben anderen Themen, Supply Chain, also wie bewegen sich Unternehmen, welche End-to-End-Prozesse, wie sieht Fertigungstiefe aus und so weiter. Das waren eher meine Themen. KI ist wirklich bei GitHub entstanden und du hast vorhin gefragt, zumindest White Coding oder Prototyping. Das ist in der Regel jetzt für uns so spannend geworden, selbst in den Non-Dev-Einheiten, also ich habe eine Vertriebseinheit, ich führe eine Vertriebseinheit, innerhalb meines Teams beginnt das, dass wir auch unterschiedliche Themen bauen, unterschiedliche Dashboards bauen, wir bauen Tools, wir bauen Analyse, Applikationen und so weiter. Und das ist spannend zu sehen, wir nutzen Agenten, um uns Informationen zu beschaffen, um Informationen besser rotieren zu lassen, weil du hast gesagt, wir sind noch von außen eine kleine Organisation, ja, das mag sein, wenn du das mit Microsoft nebendran vergleichst, aber natürlich haben wir eine wahnsinnige Informationsflut im Unternehmen und das zu managen, das zu beherrschen, ist natürlich dann auch mit AI, mit KI viel einfacher.
Total. Und ich finde gerade auch spannend, wenn auch Teams, und das ist im Vertrieb erwähnt, die eigentlich ja vom Code relativ weit weg sind, in der klassischen Hierarchie, dann plötzlich so Sachen bauen. Warum würdest du denn sagen, jetzt aus deiner auch Sales- und Vertriebsbrille, warum sollten denn Vertriebler auch anfangen zu coden? Und was sind so Cases, wo du sagst, du hast gerade schon mal so ein bisschen angerissen, was halt wirklich bei euch einen Unterschied macht, weil ihr das gebaut habt und nicht, weil irgendwie gesagt hat, hallo, liebe IT, bau mal oder liebe Devs?
Also ich finde immer wichtig, wenn man im Bereich ist, in dem wir uns bewegen, eben eine Community zu sein für Entwickler, für Agents, für Agentic Workflows, dass wir das natürlich auch ein Stück weit intern leben und vorleben. Da gibt es immer diesen schönen Ausspruch, drink your own champagne. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich versuche, auch innerhalb meines Teams encouragen, englisches Wort dafür, oder zu motivieren, viel besser im deutschen Kontext. Aber das Team macht das auch selbstständig. Ich glaube, einerseits ist es wichtig, Jens, um einfach auch mit Kunden auf Augenhöhe zu sprechen, um einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen innerhalb des Teams. Natürlich haben unsere technischen Kollegen viel mehr Flughöhe und können natürlich auf allen Ebenen mit Entwicklern sprechen. Aber ich finde es eben auch wichtig für Vertriebsteams, dass sie das können, dass sie die Vorteile sehen und selbst von ihren eigenen Erfahrungen berichten, wie sie im eigenen Unternehmen meinetwegen Innovationsgewinne sehen, Produktivitätsgewinne sehen und so weiter. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass einfach jeder heute in unserem Kontext, in unserer Industrie, aber natürlich auch darüber hinaus, darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich noch, AI nutzt und für sich nutzbar macht.
Total. Ich meine, auf eurer Seite, klar, wenn ihr nach draußen geht und dann irgendwie mit Entwicklern, Entwicklerinnen spricht und gar keinen Bezug zu Code hat oder gar nichts baut, natürlich irgendwie auch doof. Das heißt, ihr baut euch eigene Dashboards, seid einfach handlungsfähiger auch im Vertrieb, richtig?
Absolut, absolut. Wir schauen, dass wir insbesondere gerade, und das ist immer ein Riesenthema, ich komme auch aus der HR-Welt, eine Lernorganisation ausbilden. Ja, wie bildest du eine Lernorganisation aus? Wie sorgst du dafür, dass Wissen schnell rotiert? Wie sorgst du dafür, dass das Team schneller miteinander kommunizieren kann? Und das übersetzt sich natürlich sehr gut auch auf das, was unsere Kunden machen. Unsere Kunden suchen ja nicht Tools per se, die sie anschalten und dann durch Magie verändert sich was, sondern ganz oft ist AI einfach der Enabler für ein neues Target Operating Model in Unternehmen, neue kulturelle Wende, wie ich bestimmte Themen mache oder handhabe, und das ist ganz wichtig.
Da kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Ich würde aber gerne nochmal kurz über, du hast gerade so ein paar coole Wörter benutzt, die wir direkt bei mir wieder neue Fragen in den Kopf geschmissen haben. So auch lernen und Erfahrungen weitergeben. Wie macht ihr das denn bei euch? Weil ich tatsächlich so aus meiner Brille versuche auch das Thema Coding in ganz vielen Teams irgendwie weiterzutragen. Ich komme aus Marketing, das heißt da irgendwie noch mehr Bezugpunkt, aber ich finde gerade so Sales oder generell Vertrieb ist oft noch weiter weg von Technologie, haben wir trotzdem ganz viele Vorteile. Wie enabled ihr oder auch bei dir im Team, du hast irgendwie den HR-Fokus auch angesprochen, wie enabled ihr denn Leute und wie sorgt ihr dafür, dass Wissen auch weitergegeben wird und nicht irgendwo versickert im KI-Bereich?
Also wir nutzen eine Lernplattform, wahrscheinlich wie viele andere Unternehmen, innerhalb unserer Unternehmung, wo du einfach im Self-Service dann, wenn du lernen möchtest, dann, wenn du lernen kannst, Wissen konsumieren kannst, was erstmal, glaube ich, ganz wichtig ist, dass du einen Ort hast, wo du eben sozusagen eine Quelle hast und dann eben Wissen konsumieren kannst und dann eben auch über Zeit sozusagen Updates erfahren kannst, aber dann eben auch von Kollegen, die Sessions geben. Wir haben relativ viele Sessions gegen den späten Nachmittag innerhalb der Woche, wo wir Open Office Hours haben. Wir haben dann meinetwegen Stand-Ups, wo Kollegen einfach zeigen, was sie gebaut haben. Und das ist sozusagen so eine freie Bühne. Stell dir das so ein bisschen vor, wie wir haben pro Woche Karaoke-Abende und jeder darf sich mal auf die Bühne stellen und mal performen, was er gemacht hat oder sie gemacht hat. Und ich glaube, das ist so die Kultur, die wir intern ganz gut leben. Und dann haben wir natürlich eine Vielzahl von, wir sind sozusagen Microsoft-Tochter, du weißt es. Wir haben natürlich das ganze Office-Portfolio, wir haben Slack in der Unternehmung, wir hatten bis vor kurzem noch Google. Das heißt, wir haben natürlich ganz viele Möglichkeiten, uns auszutauschen, uns sichtbar zu machen, eine Stimme zu haben und so weiter. Und das funktioniert super.
Ihr habt Slack und nicht Microsoft Teams?
Wir haben beides. Okay. Das darf ich verraten. Wir haben intern Slack, so sind wir groß geworden. Slack war schon abgeschafft vor der Akquisition. Und Teams haben wir natürlich auch, also das Microsoft-Portfolio, insbesondere dann auch, wenn wir mit Microsoft-Kollegen natürlich kommunizieren.
Ja, ich glaube, sowas wie Slack hat auch einen ganz krassen Lock-in-Effekt. Da kommt man nicht mal eben so raus und will man vielleicht auch gar nicht. Spannend, also so ein bisschen Nerd-Karaoke macht ihr, ist mir das Begriff direkt eingefallen, finde ich cool. Ja. Ich finde vor allen Dingen auch dieses, was du auch meinst, total wichtig, dass man einfach zeigt, was man gemacht hat, weil man ganz oft einfach nicht die Idee hat, was könnte man denn mit KI oder was könnte man so denn irgendwie so bauen, sage ich mal in Anführungszeichen. Und wenn andere plötzlich was zeigen, was sie gemacht haben und man irgendwie im Kopf adaptiert und dachte so, ja, entweder habe ich dasselbe Problem oder, ja stimmt, irgendwie habe ich auch vom Prinzip her, könnte ich das nämlich auch bauen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man diesen Austausch hat und dann auch inspiriert.
Ja.
Und lass uns da gerne noch mal ein bisschen rauszoomen. Jetzt habt ihr, seid ihr bei GitHub, Microsoft-Tochter, ihr habt ordentliche Ressourcen, hoffe ich mal, ihr treibt KI bei euch intern, selbst der Vertrieb codet, finde ich geil. Wie ist denn so dein Blick auf Deutschland? Also ganz einfach. Du arbeitest mit, ich habe gerade gesprochen, noch mit ganz vielen Unternehmen. Wie siehst du denn da so die KI-Durchdringung aktuell so aus deiner Brille? Ist es so negativ, wie es in Medien oft so publiziert wird? Deutschland kommt nicht hinterher, abgesehen davon, dass wir keine Modelle etc. haben, anderes Thema. Aber hast du das Gefühl, dass Deutschland sich noch schwer tut bei der Adaption dieser neuen Technologie?
Also mich überrascht vor allem, wie weit viele Unternehmen wirklich sind in Deutschland. Und von außen reden wir oft über deutsche Bürokratie, nicht nur Demokratie, sondern auch Bürokratie. Faxgeräte werden oft genannt. Wir werden oft als Beispiel genannt, warum Faxgeräte eigentlich noch existieren. Lange Entscheidungswege und dergleichen. Jens, und ich glaube, das ist so ein bisschen die, wir sind manchmal langsam im Schaufenster, aber wir sind stark im Maschinenraum. Will heißen, wir sehen, und das wirklich durch die Bank weg im Dachbereich, zumindest für meinen Verantwortungsbereich, wir sehen, dass hochprofessionelle Engineering-Teams, Organisationen an massiver Skalierung arbeiten. Und wir sind oftmals nicht so vocal wie vielleicht unsere US-amerikanischen Kollegen. Wir sind nicht präsent auf Bühnen, wir sind nicht immer präsent auf LinkedIn, wir sind nicht sozusagen im Broadcasting-Modus immer unterwegs, aber wir sehen spannende Themen. Wir sehen zum Beispiel, dass Halbleiterunternehmen die Fertigung, die Supply Chain strukturieren und optimieren und wahnsinnige Skaleneffekte rausziehen. Wir sehen, dass Banken Zahlungsverkehr sicherer machen, also das, was du und wir alle benutzen. Wir sehen, um nochmal auf mein BASF-Beispiel zu kommen, damals schon, BASF hat Küstenkleber entwickelt, um Deiche sicherer zu machen, spezielle Lacke für Rotorblätter, für Windturbinen. All das sind Innovationen, die wir natürlich immer weiter treiben können mit unseren Kunden, immer schnellere Innovationszyklen sozusagen herstellen können und Time to Market, das ist ein ganz wichtiges Wort, natürlich auch verkürzen können. Ich glaube, das ist das, was oftmals nicht gesehen wird. Also wir sind stark im Maschinenraum, wir sind, um in der Analogie zu bleiben, wirklich vielleicht ein bisschen langsam im Schaufenster. Aber wir sehen tolle Beispiele. Ich habe kürzlich erst, das war, ich glaube, letzte Woche, Robert Bosch Beispiel gelesen, da sagt der CEO, wir prüfen, ob wir in die humanoide Robotik einsteigen. Ja, also entweder als wir sind in der Teilfertigung oder eben ganze Roboter. Ich traue das Robert Bosch in der Tat zu und natürlich gucken sie sich erstmal den Markt an und sind nicht sozusagen First Mover. Natürlich wie andere Unternehmen auch in Startups, aber haben die Fertigungstiefe, das relativ schnell zu realisieren und eben das Know-how. Und ich glaube, Jens, da sind wir innerhalb der Deutschland AG wahnsinnig stark, weil sonst die drittgrößte Volkswirtschaft, wir wären es nicht mehr, wenn wir eben langsam wären und wenn wir Themen nicht auf die Kette kriegen.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich finde diesen Vergleich sehr, sehr schön mit dem Schaufenster, weil ich glaube, jetzt als Beispiel, was du gerade nennst von Robert Bosch, wenn ich mir dann dasselbe Thema oder denselben Impuls von einem US-Unternehmen vorstelle, dann wäre es wahrscheinlich eine riesengroße Kampagne. Everything will be robotic. So richtig groß. Und in Deutschland heißt das, wir gucken mal, ob wir das vielleicht dann machen. Ja. Auch wenn es vielleicht dieselbe Intention ist und dieselbe Energie, die da reingesteckt wird, aber ist halt nicht so der Schaufenster-Effekt. Das stimmt. Und wie siehst du jetzt auch gerade jetzt GitHub und Entwickler und Entwicklerinnen, wie siehst du da auch so die Nutzung von KI? So aus meiner Brille ist tatsächlich so, dass ich nicht nur schreiende Entwickler höre und die sagen, geil, alles ist KI-getrieben, sondern auch vielleicht ein bisschen mehr schon wieder eine Anti-Haltung, dass man sagt, das ist irgendwie ganz cool, aber Security, Bugs, ich fix nur noch rum und so weiter. Wie ist das so aus deiner Brille, wenn du mit Entwicklern und Entwicklern oder Entwicklerinnen aus Deutschland redest? Wie fühlt sich das aktuell an? Hat sich das vielleicht auch entwickelt? Wo geht die Tendenz hin?
Ich würde dein Bild teilen, Jens. Wir sehen beides bei Entwicklern und Entwicklerinnen. Jetzt hast du natürlich die Krux, wenn du 10.000, 30.000, 50.000 Lizenzen Copilot über Nacht meinetwegen anschaltest, dann darfst du nicht Magie erwarten. Ja, also wenn nächsten Morgen die Unternehmung nicht eine andere. Ich glaube, im deutschen Kontext ist ganz wichtig als erstes Vertrauen, Security, Compliance, diese Themen. Das war schon immer unsere DNA. Das macht uns aus. Developer Experience ist der zweite Punkt. Wir können nur dann gut sein und Adaptionen nach vorne treiben, wenn wir wirklich einen Mehrwert generieren. Und wenn wir den, es gibt immer so ein schönes englisches Wort, Engagement Layer, also die Benutzeroberfläche oder die Experience so gestalten, dass wir den Developer, die Developerin wirklich abholen. Also da treffen, wo sie letztlich arbeiten und das eben bereitstellen, was wir machen wollen. Und dann der vielleicht wichtigste Punkt, und der wird oft übersehen, und das habe ich nicht nur bei GitHub und SAP und anderen Unternehmungen gesehen in meiner Vergangenheit, in meiner Karriere, ganz wichtiges Momentum ist immer Change Management. Du musst die Mannschaft mitnehmen. Du musst, stell dir vor, heute sind, wir treffen Unternehmungen, die haben unterschiedliche Source-Systeme, die arbeiten nicht schon mit einem System und meinetwegen sind auf GitHub oder gehen auf GitHub, sondern arbeiten mit ganz vielen unterschiedlichen Systemen, mit ganz vielen unterschiedlichen Repos obendrauf, mit ganz vielen unterschiedlichen sozusagen Environments. So, die Mannschaft muss aber miteinander sprechen. Du willst vielleicht auch irgendwie so ein Handshake haben, das sozusagen Follow-the-Sun-Prinzip funktioniert. Also, dass Entwicklungseinheiten Themen übergeben können weltweit, um einfach schnell zu sein. Und das geht eben nur, wenn du einen gemeinsamen Kontext hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn du das vielleicht verbildlichen willst, wir sind immer so drei Stufen, wie ein Unternehmen wachsen kann im GitHub-AI-Zeitalter. Die erste Stufe ist ganz stark IT-Simplification. Also wie kann ich letztlich das, was heute da ist, wie kann ich das so konsolidieren, dass es schlanker wird, dass es effektiver wird? Die zweite Stufe ist, wie kann ich die Teams produktiver machen? Und die dritte Stufe ist, wie kann ich die gesamte Unternehmung so effektiv aufstellen, dass die Mehrwerte natürlich Skaleneffekte erzeugen, die über Teams hinausgehen.
Okay, spannend. Und ich finde, aus meiner Brille erwartet man immer, gerade wenn du auch Change Management angesprochen hast, gerade von Entwicklern und Entwicklerinnen irgendwie eine ganz andere Adaption von Technologie, weil sie sowieso da dranhängen. Wir arbeiten auch mit vielen Teams, die ganz, ganz, ganz weit weg von Technologie sind teilweise. Und da finde ich, ist irgendwie Change Management irgendwie viel logischer. Aber du sagst auch bei Entwicklern ist es auch so. Merkst du denn, dass wir haben ja verschiedene Dynamiken gerade. Auf der einen Seite haben wir natürlich das Change Management, das verändert sich was. Gleichzeitig entwickeln sich ja auch die Modelle, die KI-Modelle, die Qualität dahinter. Wir haben jetzt einen Sprung gesehen von Dezember, wo plötzlich das ganze Agentic Coding-Thema irgendwie nochmal einen anderen Sprung gemacht hat, andere Adaption. Siehst du, dass das Vertrauen eher in KI-Coding wächst oder stagniert oder vielleicht sogar zurückgeht bei den Profis, sag ich mal?
Ich sehe einen Zuwachs im Vertrauen. Oder wir sehen Vertrauen, dass wir feststellen. Weil du würdest ja sonst sagen, ist der Hype real oder real im Deutschen? Ja, ist es. Aber der Nutzen ist auch real, Jens. Und das ist ganz wichtig. Ne? Also Teams oder Unternehmen würden nicht investieren und würden nicht in dieses, und das ist ja wirklich ein Rennen gegenwärtig, ne? nicht nur der Model Provider, sondern auch der Unternehmung. Wie kriege ich am schnellsten die Themen eben, die ich mir vornehme, umgesetzt? Du würdest es nicht machen, wenn du keinen Nutzen sehen würdest. Und wir Deutschen sind, glaube ich, viel stärker noch immer in der Rechtfertigung, wenn ich Geld ausgebe, muss das natürlich einen Nutzen bringen. Also wir sind selten so veranlagt, dass wir sagen, fail fast, nimm Geld, mach Prototyping, sieh zu, wie schnell wir lernen, nimm die richtigen Schlüsse mit, versuch das zu kommerzialisieren innerhalb der Unternehmung. Das ist in der Regel nicht unsere DNA. Und deswegen ist es natürlich ganz stark getrieben, okay, was heißt das? Was sind die Bottom-Line-Effekte? Was sind die Top-Line-Effekte auf der Umsatzseite? Was kann ich erzeugen? Da ist oftmals eine ganz starke Rechtfertigung dahinter, um eben zu investieren. Und wir sehen ganz stark, dass sich das so ein bisschen, dass sich das in einer guten Balance hält. Dass Unternehmen natürlich sagen müssen, ich nehme Betrag X in die Hand, weil ich will Folgendes damit erzeugen, aber auch nicht zögerlicher sind als meinetwegen Unternehmen in APAC oder in den USA, um dann eben zu sagen, wir nehmen jetzt Folgendes in die Hand, weil wir eben ABC erreichen wollen.
Siehst du, was Vertrauen und Adaption angeht, durch diesen, sag ich mal, anderes Mindset in den USA, dass man vielleicht mutiger ist und sagt, ich investiere einfach mal und gucke mal, was rumkommt, mal schauen. Siehst du da eine andere Adaptionsgeschwindigkeit oder Offenheit, was dann auch sowas angeht, was AI und Coding angeht?
Ich glaube, das sehen deutsche Unternehmen selbst in den USA, weil wir müssen ja mal sehen, wenn wir über deutsche Unternehmen sprechen, das ist ja nicht ein deutsches Unternehmen, was nur in Deutschland ist. Ne? Wenn wir unsere Industrieunternehmen sind, natürlich haben die dann ihren Hauptsitz hier in Deutschland, aber die haben meinetwegen Entwicklungszentren in Indien, die haben ihre Tech-Standorte meinetwegen im Silicon Valley und irgendwo anders auf der Welt. Also das heißt, natürlich sind die Unternehmen vertreten und die stellen selbst fest, wenn du meinetwegen mit deutschen Entwicklern und Entwicklerinnen sprichst, dann sagen die natürlich auch, wir sehen Beispiele bei uns im Unternehmen, beim eigenen Unternehmen, wo wir andere Geschwindigkeiten haben, beispielsweise dann in APAC oder in den USA. Und das ist ganz spannend zu sehen. Und ich glaube, das wird immer bestehen, weil wir auch kulturell natürlich andere Mindsets haben, wir haben andere Gegebenheiten. Ich glaube, das wird immer da sein. Was vielleicht aber auch ganz gut ist, weil Vielfalt da ist. Und ich glaube, es gibt nicht one size fits all, sondern wir haben eine gute Passform in Deutschland und ich glaube, wir machen es ganz gut.
Vielleicht auch ganz geil, wenn man wirklich so international aufgestellt ist, dass man aus so Best of Both Worlds irgendwie rausnimmt und irgendwie sich in der Mitte trifft, weil ich glaube, weder der sag ich mal, amerikanische Weg noch der deutsche Weg ist der richtige. Ich glaube, irgendwo da in der Mitte ist die Wahrheit. Und das ist gleich ganz cool, wenn man da sich so ein bisschen adaptieren kann. Jetzt hast du gerade schon Copilot erwähnt. Eine Frage, die mir im Vorhinein definitiv auf den Lippen brannte, war Copilot und zwar das Naming. Jetzt habt ihr ja bei GitHub, vielleicht kannst du gleich kurz für alle, die es nicht kennen, auch kurz erzählen, was denn der GitHub Copilot so macht und kann und wofür da ist. Es gibt aber natürlich von eurem Mutterschiff, von Microsoft, auch den Copilot. Und jetzt überlege ich mir, wenn mit demselben Naming sind das ja krass unterschiedliche Zielgruppen, wenn ich überlege, wir haben irgendwie, weiß nicht, aus der Verwaltung jemand, der so ein bisschen schon mal was mit KI gemacht hat und ein bisschen Tech und der ist jetzt auch auf dem Copilot, ist aber ein anderer Copilot als bei GitHub. War das so clever, das Ding gleich zu nennen und wie oft wird es verwechselt?
Ich glaube natürlich, es partizipiert. Einer partizipiert vom anderen vielleicht, unser Schwestermodell stärker von uns, weil wir natürlich früher da waren. Ich gebe dir aber recht, Jens, das sorgt für unendliche Verwirrung. Wir haben natürlich auf der Microsoft-Seite auch wahnsinnig viele Copilots, nicht nur einen, ne? Also für unterschiedliche Aspekte. Und insofern ist die Verwechslung da. Der Unterschied ist natürlich GitHub Copilot. Wir sind die Welt und wir sind das Zuhause für Entwickler und Entwicklerinnen. Und auf der Microsoft-Seite hast du natürlich jeden Mitarbeitenden weltweit, ne? Ob das White Color, Blue Color ist und jeder wird angesprochen und jede wird angesprochen. Und ich glaube, da liegt der Unterschied für ganz klassische Themen wie wir unterhalten uns via Teams, wir teilen Dokumente via Office 365 und so weiter. Und da kommt eben der Mix zustande. Was ganz spannend ist aber auch, dass die beiden Welten natürlich auch stärker zusammengehen können und dass wir natürlich von Microsoft genauso partizipieren wie umgekehrt. Und das ist spannend, aber ich gebe dir recht, die Benamung ist
Ich finde gerade, aber was du gerade angesprochen hast, ja auch vielleicht ein Vorteil, wenn dieser Übergang halt von ich habe mal was mit dem Microsoft Copilot gemacht und mir eine nette E-Mail geschrieben, hin zu ich baue jetzt Sachen und bin plötzlich immer noch im Copilot-Universum irgendwie oder im selben Branding, kann auch ein Vorteil sein, wenn da irgendwie der Übergang smoother ist. Ja. Und jetzt habt ihr ja mit GitHub eine krasse Durchdrehung auch gerade im Developer-Bereich. Und natürlich auch einen krassen Lock-in-Effekt, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Wie sicher fühlt ihr euch, sag ich mal so, gerade ja dadurch, dass jetzt immer mehr Leute bauen, dass jetzt auch andere Marktbegleiter wie Cursor jetzt irgendwie auch eine KI First Git-Plattform irgendwie bauen. Wie vermeidet ihr den Nokia-Effekt, dass ihr sagt, oh ja, alle Entwickler nutzen uns ja sowieso, wir haben nichts zu befürchten?
Ja. Ich glaube per se, keine Unternehmung ist nie sicher. Ne? Das haben uns unterschiedliche Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt. Du hast Nokia gerade erwähnt. Innovationsgeschwindigkeit ist immer gut, sich selbst zu hinterfragen in jeder Wachstumsetappe ist umso wichtiger. Wir tun das auch. Wir ruhen uns nicht aus. Wir gucken nicht, dass wir sagen, jetzt haben wir meinetwegen über 100 Millionen Entwickler auf der Plattform. Das ist für uns eine Zielgröße, wo wir uns komfortabel fühlen, einrichten und sagen, das ist sozusagen so hoch, dass der Burggraben so weit weg ist vom Wettbewerb, dass keiner mehr rankommt. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wir sehen ja bei den Model-Providern gerade die umgekehrte Richtung. Ne? Wir kommen aus der Plattform, gehen sehr stark Richtung AI mit der Offenheit, weil wir eben Model-Choice haben und ich sage gleich noch was dazu. Und wir sehen aber ganz, ganz klar den Trend auf der Modell-Provider-Seite, dass natürlich, wenn du die Modelle entwickelst, vielleicht auch den Appetit verspürst, Richtung Plattform zu gehen, um eben End-to-End ein Zuhause zu bilden, so wie wir es bilden für unsere Kunden. Und das ist ganz spannend zu sehen. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen jetzt das Thema, was wir auch gerade sehen bei Unternehmungen. Und wir stehen oft vor der Fragestellung, was ist denn eigentlich besser? Soll ich meinetwegen mit den Modellprovidern Direktverträge abschließen? Soll ich mich meinetwegen da committen? Unsere ganz klare Zielrichtung ist Choice, Model Choice. Wir sind so ein bisschen, wenn du das vergleichst, ich würde sagen, kein CTO, kein CIO kann sich wirklich leisten zu sagen, das ist meine Wette für die nächsten Jahre und ich setze sozusagen alles drauf. Das wäre sehr gefährlich und das wäre so ein bisschen wie auf ein einzelnes Pferd zu wetten. Wenn du das in unserem Kontext siehst, wir sind so ein bisschen eher wie die Pferderennbahn. Ne? Wir bieten unterschiedliche Modelle, weil wir glauben, dass das macht Sinn. Entwickler wollen Choice haben, Entwickler wollen Wahlfreiheit, Unternehmen wollen Kontrolle und wir bringen beides zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch im Kostenprofil, also ne, Modelle kosten unterschiedlich Geld, Tokens und so weiter, die Abrechnung hinten raus. Und wir bringen natürlich diese Freiheit mit. Du kannst Modelle unterschiedlich einsetzen, Planungsmodelle etwas teurer, dann meinetwegen Modelle, die sozusagen nicht das Heavy Lifting machen innerhalb des Projekts und dann hast du eben einen anderen Mix auch deines Kostenprofils. Du kannst natürlich auch Entwicklern sagen, arbeite mit dem Tool deiner Wahl, mit dem du groß geworden bist oder auf das du vertraust. Und ich glaube, das ist gerade unser Riesenvorteil, den wir haben und Richtung Kunden und Markt spielen können. Und natürlich ist es eine Symbiose. Ne? Also Model Provider haben großes Interesse, das bei uns ins Schaufenster zu legen, weil eben Zugriff auf 180 Millionen Entwickler und Entwicklerinnen weltweit. Gleichzeitig haben wir natürlich ein Interesse, das zu nutzen, um eben Auswahl anzubieten. Also das ist gerade das, was wir im Markt sehen. Und wir sehen gerade einen großen Pull hin zu dieser Model-Choice-Freiheit, weil wenn wir ein bisschen zurückgucken in der Zeit, du hast ja gesehen, unterschiedliche Modelle haben sich jetzt über Zeit abgelöst. Wir sehen wahnsinnig schnelle Konsolidierungseffekte im Markt, dass Übernahmen stattfinden. Elon Musk, Cursor, jetzt diese Woche. Der Markt entwickelt sich so rasant. Keiner von uns ist ja in der Lage zu sagen, das wird morgen passieren oder das wird in den nächsten 3 Monaten passieren und die Firma ist vorn.
Definitiv. Also ich glaube, wenn ich überlege, wie oft ich meine Meinung geändert habe, was irgendwie jetzt das bessere Modell ist oder der beste Harness, das ist schon krass, was für eine Geschwindigkeit aktuell am Markt ist. Aber macht das für euch diese Offenheit von Modellen, kann ich voll verstehen, finde ich super sinnvoll, aber macht es nicht dann ein Produkt unglaublich schwierig auch zu bepreisen, zu verkaufen mit Marge etc., weil natürlich irgendwie haben wir auf der einen Seite, krass, Intelligenz wird immer günstiger, gleichzeitig hast du dann so Modelle, die irgendwie so ein Fable 5, wenn es immer mal wieder kommt, da glaube ich bei $50 für 1 Million Token Input oder ich glaube sogar, genau, Input war glaube ich $50, ist ja schon viel. Und jetzt kommt ja noch dieser Punkt, dass wir nicht in diesen, vor allen Dingen im Developer-Bereich, nicht diesen, ich gebe einen Prompt rein, bekomme einen Text-Input raus und fertig, sondern hast du halt mit Agentic Coding, mit mehr Workflow-Logik ja eigentlich auch eine unglaublich schwierig messbare und kontrollierbare Preisexplosion an Token, oder? Wie handelt ihr sowas?
Das ist eine spannende Entwicklung, weil wir sind gegenwärtig gerade von Premium Request Units auf Token-Based Billing oder Usage-Based Billing umgestiegen, weil einfach der Markt in die Richtung geht und wir festgestellt haben, dass das Modell, was wir gefahren haben, sozusagen zeitlich nicht mehr trägt. Und in der Vergangenheit war es so, wenn du Copilot, meinetwegen Prompt, reingesetzt hast, du hast unterschiedliche Dokumente hochgeladen, du hast ein schweres Modell genommen, du hast ein Premium Request dafür sozusagen abgerechnet bekommen. Du hättest aber gleichzeitig auch fragen können, wie spät ist es? Das wäre auch Premium Request. Also da siehst du die Spreizung, eigentlich das alte Modell nicht mehr zur neuen Welt gepasst hat. Und deswegen sind wir umgeschwenkt auch auf Token-Based Billing, so wie sich der Markt eben auch entwickelt und bewegt. Und wir haben ein, wie ich finde, transparentes Abrechnungsmodell. Wie gesagt, wir führen Kunden gerade ab Juni in diese neue Welt und wir stellen natürlich Analytik-Dashboard bereit. Kunden haben die Möglichkeit, auf Enterprise-Ebene, auf unterschiedlichen Ebenen Budgets festzulegen, auf User-Ebene Budgets festzulegen, dass eben eine stärkere Kostenkontrolle da sein kann. Nicht muss, aber da sein kann, dass Unternehmen eben innerhalb von Grenzen arbeiten. Weil wie du sagst, der Tokenverbrauch kann unterschiedlich sein, je nachdem, welches Modell ich einsetze. Was wir aus Copilot-Sicht versuchen, mit unseren Kunden zu bewerkstelligen, ist beispielsweise Task Intent. Also dass Copilot dich unterstützt als Entwickler, Entwicklerin. Je nachdem, welchen Prompt du abschickst, dass Copilot dir Vorschläge macht, welches Modell dazu am besten passt, welches Modell dir dazu am besten Ergebnisse liefert und so weiter. Also, dass wir immer stärker in die sozusagen geführte, assistentengesteuerte Coding-Welt eintauchen, ohne jetzt, dass wir jetzt sagen, okay, der Kostenrahmen explodiert. Kosten ist natürlich nur ein Punkt. Wir gucken immer auf die Kosten, aber auf der anderen Seite entstehen natürlich auch Mehrwerte. Also wir sehen Kunden, die sagen, wir monitoren intern schon ganz gut, wie meinetwegen auf Divisionsebene oder auf Kopfebene die Kosten an sich verhalten. Wir lassen das aber in der Regel auch dann passieren, weil wir sehr starke und positive Rückmeldungen bekommen, dass eben immer so ein Beispiel von Anbietern im Markt von Telekommunikationsbereichen, die sagen, App Innovation oder App Modernization ist ein Riesenthema für die meisten Unternehmen. Da haben sie davor mit Riesenteams dran gesessen in wahnsinnig viel Zeit, was heute vielleicht mit kleineren Rumpfteams in viel weniger Zeit passieren kann. Also das, was du dann einsetzt und was an Tokens als Kostenblock generiert wird, hat ja auch einen gewissen Mehrwert, den du erzeugst innerhalb der Unternehmung, und den dann wieder nach vorn zu spielen, ist ganz wichtig. Und insofern ist diese Value-Debatte auch wahnsinnig wichtig. Also was erreiche ich denn damit oder was will ich erreichen?
Ja, mega spannend. Ich glaube, ist auch super. Also dieses Premium-Token oder Premium-Credit-System kann, glaube ich, keiner halten in der aktuellen Geschwindigkeit und Dynamik von Modellen, die dann mal richtig teuer, mal richtig günstig sein. Dann hast du irgendwie, bei den DeepSea kostet irgendwie nichts, und dann hast du so ein Fable 5, was dann irgendwie direkt alles verbrennt. Ich glaube, das ist auch krass, wie dann auch in den nächsten Monaten, muss man ja fast schon sagen, irgendwie die Mobile-Provider sich auch so entwickeln. Ich habe gestern noch einen interessanten Post gesehen bei X, wo es auch so ein bisschen darum ging, wie lange dauert es, bis Open-Source-Modelle gerade aus dem asiatischen Bereich dann auch an eine Fable 5 Qualität rankommen. Mhm. Ich glaube, Elon Musk hatte gesagt, er geht davon aus, Q1 2027. Und daraufhin hatte der, der CEO von ZTR hinter GLM, hinter dem Modell aus China, geantwortet, it won't take that long. Also auch spannend, natürlich kann das auch 4PR sein, aber ich glaube, dass das auch eine krasse Entwicklung wieder dann kommt. Ich habe noch eine Frage zu euch als Plattform, gerade in der KI-Nutzung. Jetzt ist es ja so, dass Modelle ja auch viele Daten brauchen. Daten, gerade im Coding-Bereich, sind natürlich nicht nur bei zum Beispiel Stack Overflow, sondern natürlich auch bei GitHub. Ganz, ganz viel, richtig geil. Wäre es für euch nicht viel, viel geiler, einfach zu sagen, wir machen ein eigenes Modell, vielleicht eins von Microsoft, und sperren einfach mal alle anderen KI-Modelle aus, die nicht mit GitHub-Daten trainieren dürfen, und haben dann ein richtig krasses Asset bei uns. Warum seid ihr noch so offen? Also bitte bleibt so.
Ich glaube, wir sehen aktuell, Jens, und die Frage ist spannend, wir sehen aktuell die Mehrwerte da, als wenn wir wahrscheinlich jetzt uns anders aufstellen würden, im Setup verändern, als vielmehr zu sagen, das, was uns groß gemacht hat und das, was uns stark macht gegenwärtig, warum sollen wir das verändern? Ja, also warum sollen wir letztlich eine andere Richtung einschlagen? Natürlich jetzt vielleicht andere Vorteile im Kostenprofil, ne? Wenn du ein eigenes Modell betreibst in deinen eigenen Datacentern und das dann am Ende selbst kommerzialisierst. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo wir eben die Strategie von GitHub bewusst anders gelegt haben und gesagt haben, das, was uns jetzt im Markt differenziert und was unsere Plattform differenziert, ist eben der Gedanke, dass du das auswählen kannst. Und damit kommt ja auch so ein bisschen der Anbieter neigen ja dazu, gerne den Lock-in-Effekt zu erzeugen. Ne? Also umso mehr du von mir konsumierst, umso besser, umso größer ist die Stickiness. Da wollen wir natürlich gerade im Agentic-Bereich eben nicht in die Richtung gehen. Und das ist ja letztlich Miete. Und du kannst es nutzen, du hast Saisonalität, du hast Projektgeschäft innerhalb deiner Unternehmung, du kannst es nutzen. Du hast sozusagen ein Kostenprofil, was du selbst steuern kannst. Und ich glaube, das ist vielen Unternehmen wahnsinnig wichtig.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube, man braucht auch so eine Plattform, und ich glaube, es war am Anfang ja so, dass, glaube ich, Stack Overflow sich erstmal gesperrt hat gegenüber allen Chat-Tools und dann, glaube ich, gesehen hat, macht jetzt nicht irgendwie Sinn, oder gegen KI-Tools. Und deswegen auch natürlich auch krasse Datengrundlage und Trainingsgrundlage, die ihr da so habt, für alle dieser Welt. Ich glaube, das ist eher auf eine partnerschaftliche Basis zu gehen, definitiv. Und das, was euch groß gemacht habt, so treu zu bleiben, ist, glaube ich, ein guter Approach. Ich will mir noch mal kurz über die Menschen dahinter sprechen. Ich will mal mit Entwicklern kurz starten. Und zwar beobachte ich das so ein bisschen, dass sich natürlich auch Rollen verändern. Nicht nur auf Entwicklerbasis, sondern auch in allen anderen Bereichen. Aber lass uns mal mit den Entwicklern starten. Wie siehst du denn auch den Alltag von Entwicklern und Entwicklerinnen sich verändern mit KI? Ist es so, dass man immer mehr nur noch Bugfix, die KI gebaut hat, nur noch irgendwie manage und irgendwie nur noch quasi der Verantwortungsträger ist, was man deployt, weil irgendwer muss halt auf den Deckel kriegen, wenn es nicht stimmt. Wie verändert sich so die Rolle für Entwicklern aus deiner Sicht
mit KI? Ich glaube, Bugfixing wäre zu kurz gedacht, da würden wir eine Menge hinten runterfahren lassen. Ich glaube, Entwickler werden viel stärker orchestrieren und Entwicklerinnen. Sie werden Aufgaben delegieren, Agenten parallel arbeiten lassen und Ergebnisse reviewen, Risiken bewerten, Entscheidungen treffen am Ende des Tages, Jens. Und ich glaube, der große Anteil ist davon, dass repetitive Arbeit sozusagen sich verschlankt. Doku, andere Themen, Testing und so weiter, was was heute für Entwickler natürlich auch dazu gehört, was unter Security-Gesichtspunkten wahnsinnig wichtig ist, was wir natürlich auch auf der Plattform von Tag 1, ich schreibe Code bis ich shippe Code, mit erzeugen für unsere Kunden, weil das wäre, wenn wir es nicht tun, ungefähr so fahrlässig, als wenn wir den Airbag nach dem Crash einbauen würden. Das wäre fatal. Ich glaube, der Entwickler und die Entwicklerin werden vielmehr vom Maschinisten mehr Richtung Fluglotse sozusagen Rollenausprägung in Zukunft, wenn wir sie so wahrnehmen, zumindest in der Rollenausprägung, weil du wirst viel mehr ein Cockpit haben, wo unterschiedliche Themen parallel laufen und wo du natürlich, um in der Analogie zu bleiben, Code schreibst, aber auch viel Code geschrieben wird. Dein Job wird sein, als Entwickler und Entwicklerin, dass alles sicher gelandet wird.
Mhm. Und ich finde es so schön, dass du immer so Analogien aufbringst, weil kann man immer so schön auch mit spielen. Siehst du ein Risiko, wenn wir jetzt nur noch Fluglotse sind und eigentlich gar nicht mehr wissen, wie schwer die Maschine ist, wie sie fliegt und was überhaupt darin passiert?
Das geht ja auch so ein bisschen ins Vibe-Coding rein. Ne? Die Frage ist ja auch, wenn wir nur noch Vibe-Coding und Prototyping machen, verlernen wir eigentlich richtiges Software entwickeln. Ich glaube, für produktive Systeme braucht es weiterhin Architekturverständnis, ganz stark, Test-Security-Review-Verständnis und Verantwortlichkeit. Und ich glaube, das geht nicht weg, Jens. Ich glaube, das wird da sein. Wir werden am Ende, macht AI-Entwickler ja nicht überflüssig. Und vielleicht ist das oftmals noch so ein Bild, was viele Entwickler und Entwicklerinnen vermuten und vielleicht dadurch noch Ängste entstehen. Ich glaube, am Ende macht AI gute Entwickler noch wertvoller.
Mhm. Das ist ein schöner Satz. Aber wie schafft es denn dann ein Unternehmen, auch diese, auch langfristig für die nächste und übernächste Generation, dieses Asset von ich verstehe, was da passiert, aufrechtzuerhalten? Ich finde, sie haben nicht nur IT-Teams als Challenge, haben glaube ich alle. Aber vielleicht hast du da eine Antwort oder eine Idee, weil natürlich von oben herab heißt es irgendwie, ja, wir rollen jetzt ein Copilot aus, jetzt könnt ihr irgendwie alle KI-generierend Code machen. Machen jetzt alle, auch der Vertrieb macht jetzt hier irgendwie coole Sachen, aber ihr natürlich auch. Und dadurch, habe ich letztens gelesen irgendwo, sind jetzt Entwickler auch noch 20 Mal schneller, erwarte ich natürlich jetzt auch von euch. Da bleibt ja dann auch gar keine Zeit mehr, diese Grundlagen aufzubauen. Und da besteht ja das Risiko, dass sich dann diese Einstellung ja auch so weiterträgt. Die Juniors machen auch nur noch alles mit KI. Wie kann man diese Grundlage sichern?
Ich glaube, wir sehen immer noch und Gott sei Dank, und ich glaube, das werden wir auch weiterhin sehen, immer eine Spreizung von Generalisten und Spezialisten. Und ich glaube nicht, dass es aufheben wird, dass die Spezialisten die Fachtiefe haben und die meinetwegen die Industrievertikalisierung gut kennen und die Businessprozesse gut kennen und die Abläufe und dann letztlich auch übertragen können in meinetwegen einen Code, in was auch immer, dass das verschwindet. Ich glaube, das bleibt bestehen. Ich glaube, vielleicht wird sich am Mix was ändern. Generalisten, Spezialisten. Vielleicht wird der Mix eher Richtung Generalisten gehen, weil ich viel schneller Themen erreichen kann, ohne diese Tiefe erzeugt zu haben. Ich glaube, nach wie vor Unternehmen werden sich ganz genau anschauen, immer den richtigen Mix zu haben, Spezialisten an Bord zu haben, weil du hast es ja schon in der Vergangenheit gesehen. Ich bin bei SAP groß geworden, SAP damals im Cloud-Bereich gestartet, SAP ist durch die On-Premise-Zeit groß geworden, durch Projekte, wo viel Blueprint geschrieben wurde. 3 Jahre Blueprint, dann wurde es eingeführt, dann war die Welt schon eine völlig andere und eigentlich musstest du neu starten mit dem Projekt, Jens. Und Ich glaube, dass wir in eine Welt kommen, wo dieses Wissen nach wie vor bestehen bleibt und wo du eben das nicht abschalten kannst, weil Unternehmen müssen sich auch absichern. Du hast ganz viele Unternehmen, wo meinetwegen sagen, wir haben Software end of lifetime, aber es ist nur noch ein kleines Rumpfteam da, was diese Software wirklich maintain kann und kennt. Wenn da meinetwegen dann irgendwann der Ausschied aus dem Unternehmen da ist, meinetwegen aufgrund von Alter, von anderen Themen, dann ist da natürlich ein Risiko entstanden. Ich glaube, Unternehmen bewerten das schon sehr genau und gucken sich an, wie man beispielsweise durch Succession Planning und unterschiedliche andere Themen das verhindern kann und eben durch, was ich auch gesagt habe, App Modernization, bestimmte Themen auch in die Zukunft ziehen kann, mit dem Wissen auch. Und ich glaube, das geht nicht verloren.
Ich glaube, es ist total wichtig, nicht nur im Dev-Bereich, sondern überall, dass diese Grundlage irgendwie da bleibt. Und ich sehe da gestern tatsächlich noch mit Marketing-Teams auch gesprochen, die auch gesagt haben, jetzt kann doch eigentlich jeder Marketing, oder? Und ich glaube, dadurch, dass diese Grundlage halt irgendwie gar nicht mehr diese Wert oder nicht mehr diese Wertigkeit manchmal hat, so durch die Geschwindigkeit von KI, hoffe ich, dass viele Unternehmen es auch im Schirm haben und nicht einfach nur sagen, ja, jetzt machen alle, jetzt heile ich nur noch irgendwelche Juniors, die nur noch irgendwie eine ChatGPT, Copilot, sonst was Lizenz bekommen und die sind jetzt irgendwie alle x-fach schneller. Ausbildung machen wir nicht mehr, die kriegen ihre KI in die Hand, die KI weiß ja besser, die müssen halt nur exekuten. Hoffentlich, das wäre schlimm. Wie siehst du denn so außerhalb der Entwickler und Entwicklerin-Bubble so die Adaption auch gerade von euch? Jetzt bin ich seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht einem Jahr eher, auch GitHub-User. Hätte ich vor 3 Jahren aber nie gedacht, dass ich mal was mit dieser einen Entwicklerplattform da mache, wo ich gar keine Ahnung habe, was die da machen, was ein Repo ist. I don't know. Jetzt bin ich das auch. Merkt ihr durch dieses Thema Vibe-Coding, durch Nutzung von Code über natürliche Sprache auch da, dass die Zielgruppe bei euch sich verändert und vielleicht auch langfristig auch die Positionierung von GitHub?
Das ist eine sehr spannende Frage und ja, wir sehen das. Wir sehen erste Tendenzen im deutschsprachigen Raum, viel stärker im europäischen und im US-amerikanischen Raum, wo wir von der klassischen Zielgruppe Developer Richtung, nicht mehr die Developer und die meinetwegen die Produktverantwortlichen, die PMs, sondern vielleicht auch andere Line of Businesses im Unternehmen, die anfangen, GitHub zu konsumieren. Du hast es auch erwähnt. Ich glaube, die Grundlage dafür könnte sein, wie gesagt, wir sammeln gerade noch Daten dafür, aber wir sehen es, wir sehen Muster, zumindest bei unseren Kunden. Die Grundlage könnte sein, dass das zentrale Repository einen wahnsinnig wichtigen Anteil daran hat. Weil wenn du natürlich Wissen teilen willst und Wissen sitzt dann ja nicht nur in der Entwicklungs-, sozusagen im Maschinenraum, sondern du willst das auch, du willst Zugänge, du willst Kollegen dazu befähigen, dass sie in Issues reinschauen können, dass sie bestimmte andere Themen konsumieren können, dass du Wissen teilen kannst, dass du andere Themen teilen kannst, Fortschritte meinetwegen, dann musst du diese Barriere, die vielleicht heute da ist, zwischen Entwicklung und eben anderen Fachbereichen aufheben. Und das könnte beispielsweise dadurch funktionieren, dass du sagst, okay, du hast dann eben GitHub als Plattform für Population innerhalb der Unternehmung oder vielleicht sogar für die gesamte Population der Unternehmung bereitgestellt, weil du willst keine Blockaden im Unternehmen, du willst keine physischen Grenzen, du willst eben, was ich am Anfang gesagt habe, Lernorganisation ausprägen und du willst die Organisation fit für die Zukunft machen.
Also vielleicht wird GitHub ja so eine Lernorganisationsplattform im weitesten Sinne, wenn natürlich auch irgendwie zugänglicher für alle anderen aus dem Unternehmen ist. Das ist spannend. Glaubst du, dass GitHub dann einfacher werden muss? Ich finde, man sieht ganz schön diesen Shift oder diese Entwicklung auch beim AI-Studio von Google, was ja eigentlich nichts anderes war wie ein Playground wie von OpenAI oder von Anthropic und so weiter für Entwickler gedacht. Jetzt merkt man immer mehr Vibe-Coding, immer mehr Chat-Interface, add irgendwelche Features und so weiter dazu. Glaubst du, dass auch so nicht nur auf euch bezogen, aber auch so Tech-Plattformen vielleicht sich auch anderen Bereichen mehr öffnen müssen, weil Tech demokratisiert wird?
Ja, ich glaube so ein bisschen, da würde ich dem Bauhaus-Prinzip folgen, Form follows Function. Wenn du andere Zielgruppen hast, muss dein Schaufenster auch anders aussehen oder die Bedienbarkeit des Cockpits anders aussehen. Ein gutes Beispiel, Jens, ist mit Sicherheit, natürlich ist GitHub Konsolenlogik, ne? Und in der Vergangenheit sehr stark dev-getrieben in der Konsolenlogik. Wenn du dir jetzt die seit kurzem veröffentlichte GitHub-App anschaust, da gehen wir einen komplett anderen Weg. Ne? Also du siehst sehr stark, das ist für schon ein breiteres Spektrum gebaut, ist meinetwegen für Personen gebaut wie mich, aber natürlich auch für Developer, die nicht nur Code sehen können und Code schreiben können, sondern auch Agententätigkeit in einem Blick haben und letztlich alles auf einen Blick im Zugriff haben. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Wir werden wahrscheinlich eine Schnelligkeit sehen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist nichts, was wir auf der Roadmap haben, wo vielleicht sich ein Interface auch wahnsinnig schnell anpassen kann, je nachdem, wer sitzt eigentlich davor und was ist der Use Case und was soll erreicht werden. Ich glaube, da könnte die Reise hingehen. Und du hast vorhin auch gefragt, wie stelle ich mir die Zukunft vor? Ich glaube, dass wir ganz viele Agenten sehen werden, auf ganz unterschiedlichen Bereichen, wahrscheinlich Spezialagenten für bestimmte Tätigkeiten, für bestimmte Industrieaufgaben. Wir haben natürlich auch in Deutschland wahnsinnig viel regulierte Industrien in den Banking-Bereichen, in andere Bereiche. Dafür muss es vielleicht andere Agenten geben als jetzt im Retail-Bereich. um dann je nach Fachbereich unterschiedliche Agenten und Agentic Workflows, die gestartet werden. Und ich glaube, das im Zusammenspiel ist eine ganz interessante Entwicklung. Und ja, ich gebe dir recht, die Oberfläche muss da einmal mitziehen, weil Adaption ist, ich glaube, Satya Nadella hat das schon ganz, ganz früh gesagt, mehrere Jahre, Consumption is the new currency. Wenn wir keine Consumption bei unseren Kunden erzeugen, also wenn Kunden keine Mehrwerte mit unserer Software sehen, ist es Shelfware. Dann wird es im Schrank liegen, dann wird es nicht genutzt werden und dann schaltest du es ab oder, ne, also dann siehst du keinen Mehrwert darin. Deswegen ist ein ganz starker Treiber die Mehrwertbetrachtung. Ich muss erstmal damit arbeiten, ich muss mich wohlfühlen damit und ich muss einen Mehrwert sehen und dann im Tool selbst natürlich die Mehrwerte erzeugen, die ich mir vorstelle.
Wobei da ja auch der Zugang ja auch immer einfacher wird. Man muss ja in ganz vielen Bereichen gar nicht mehr in Tools arbeiten, sondern man hat ja einfach eine Schnittstelle, MCP-Server etc., um einfach mit natürlicher Sprache mit App-Layern oder ja, Tool-Layern arbeiten zu können. Das ist ja auch eine spannende Entwicklung und wahrscheinlich auch ein krasser Zugang. Eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist, das ist, glaube ich, im letzten Satz, glaube ich, 4 oder 5 Mal Agent gesagt. Was ist denn für dich ein Agent?
Ein Agent ist für mich im Grunde der Projektmanager, der losläuft und Themen für mich löst in allmöglicher Farbwelt. Und im Vergleich zu Large Language Modellen, die dann stark im Reasoning sind oder die eben andere Themen gut beherrschen, ich glaube, ist der Agent vielleicht der zukünftige Kollege, der Sachen wahnsinnig schnell erledigen kann, aber nicht unfehlbar ist.
Mhm. Ja, wie ein echter Kollege halt auch. Mega spannend. Und ich habe noch eine Frage. Jetzt haben wir ganz viel über, ja auch, du hast gesagt, alle bauen Agents, alle werden irgendwie Dinge vielleicht auch deployen, Vibe Coding spielt da eine Rolle. Jetzt mehr Code wird erzeugt, alle erzeugen Code, krass. Was wird dann am Ende der Engpass, das Bottleneck sein? Werden wir deiner Meinung nach an Ressourcen in den Engpass sehen? Werden wir, weiß ich nicht, irgendwie Freigabeproblematiken haben, dass wir sagen, krass, jetzt habe ich gerade geschlafen, der Agent hat irgendwie 20 neue Features gelauncht, ich muss mir das mal anschauen, bevor ich die freigebe. Wir brauchen einen Freigabe-Agent, der immer auch wieder kontrolliert werden muss. Was wird in Zukunft gerade bei so einer Geschwindigkeit der Engpass deiner Meinung nach?
Da hast du jetzt ganz viele Fragen in der Frage verpackt. Ich bin mal bei der Agent und bei der Sicherheitsfrage. Wir werden wahrscheinlich Agents sehen, und das sehen wir heute schon, die andere Agents kontrollieren, die nochmal Arbeit reviewen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf gucken, vielleicht mit einem anderen Prompt sogar dahinter und dann eben Vergleichsmuster ziehen mit einem anderen Wissensstand, der Agents natürlich auch immer fitter macht. Zu der Frage, was limitiert uns, ist letztlich, wir leben auf einem Planeten, wo wir nicht endlos Ressourcen haben. Also wir bauen Data Center, wir sehen im Energiemix, dass in den 2000er Jahren, wenn wir das mit Data Centern vergleichen, die überwiegend noch von CPUs betrieben wurden, die haben halt nicht so eine wahnsinnige, so eine Watt-Consumption gehabt, die haben nicht so einen Energiemix gehabt. Da waren sozusagen die Last, die wir auf den Servern erzeugt haben, ist eine andere als auf den GPU-Farmen, die wir heute sehen mit den Modellen, die natürlich viel stärkere Rechenleistung erzeugen, Rechenlast erzeugen, eine viel stärkere Kühlung erzeugen. Das ist ein Riesenthema, die Energie-Consumption. Du siehst immer Mix, wenn ein Datacenter gebaut wird, wie muss ich eigentlich die Energieerzeugung anpassen, damit es nicht Engpässe im Grid gibt. Das sind Themen, die ich glaube, die werden uns beschäftigen in Zukunft. Wir werden besser werden müssen in der Beantwortung, wenn wir Hochleistungsrechenzentren haben, wie kriegen wir den Energiemax besser hin? Wenn jeder Zugriff auf Rechenzentren hat, wie sieht denn eigentlich unser persönlicher Footprint von uns allen aus? Ne? Du hast natürlich jetzt den Unternehmenskontext besprechen wir, wo wir glauben, dass wir tolle Wertschöpfung schaffen am Ende des Tages. Aber wie sieht es bei uns Konsumenten aus? Wenn ich eine Quatschanfrage mache und ein Bild generiere oder ein Video generiere, dann habe ich mit Sicherheit irgendwo Rechenleistung verbrannt. Und wie sieht denn eigentlich mein persönlicher Carbon Footprint aus? Wir messen den ja nur, wenn wir fliegen, in der Regel, und andere Sachen. Aber das werden spannende Themen sein in Zukunft, mit denen wir uns mehr noch beschäftigen müssen, weil da wird der wahrscheinliche Engpass unseres Planeten liegen, im gegenwärtigen Aufstellen, so wie wir gegenwärtig Data Center bauen und wahrscheinlich sehen, wir werden natürlich immer besser und wir sehen diese wahnsinnigen Sprünge, aber du hast recht, wir sehen natürlich auch einen Riesenbedarf und die Lasten sind da.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und vielleicht kommt auch irgendwer um die Ecke und sagt, übrigens, ich habe hier ein Modell oder eine Trainingsmethode, die hundertmal günstiger und energiesparsamer ist. Aber auch dann werden wir weiter skalieren, glaube ich. Steffen, mein Lieber, vielen, vielen Dank. Es war ein mega cooles Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Habe einiges noch irgendwie mitgenommen, gelernt. Danke fürs offene Teilen von auch, wie ihr arbeitet, wie auch dein Blick auf Deutschland ist, auf die Nutzung, gerade auch aus Dev-Sicht. Fand ich das super spannend. Ich glaube, war für alle was dabei. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Jens, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Perfekt, super. Dann genau, reden wir einfach nochmal demnächst und gucken mal, wohin die Reise so geht. Und für alle, die jetzt zugehört haben, gerne Podcast folgen, bewerten und auf die nächsten Gäste freuen.